Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten, und mit mir ist der wunderbare Fabian Weber-Huch. Hallo Weber, wie geht's?
Guten Morgen Sven, 31. Dezember, Silvestertag, Festtag, 200. Folge von unserem Podcast. Also man hätte es fast nicht besser können treffen, oder? Mir geht's gut, und dir?
Ja, also wirklich, ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, 200. Folge, ja. Mir geht's auch gut. Die letzten Stunden am Arbeiten in diesem Jahr, du ja in diesem Fall auch. Nachher gibt es noch das Spengler-Cup-Final, also wenn die Folge draußen ist, wird der gerade wahrscheinlich angefangen zu spielen worden sein. Wir können darum nicht über den reden, aber ich habe das Turnier natürlich verfolgt, wie du wahrscheinlich auch, Fabio, oder?
Ich würde sagen, wir sind voll im Randsportart, wo etwas Randsportartigeres als der Spengler-Cup gibt es ja nicht. Also sportlich, ich staune seit Jahren, es interessiert mich so nicht, wer dort mitspielt, wer dort gewinnt. Aber es ist halt einfach halt die Jahreswoche, es läuft nicht viel. Immerhin mittlerweile noch die Darts-WM, was ich sehr cool finde. Aber es ist ein, ich bin x-mal zu Davos gewesen. Es ist natürlich gesellschaftlich ein super Ereignis. Es läuft einiges. Aber sportlich, sorry, interessiert dich das?
Ich finde schon, hat einen sportlichen Anteil. Aber natürlich hat es nur die Mission, dass nicht viel anders läuft. Also mir macht natürlich als US-College-Fan macht natürlich schon das College-Team Spass. Wo im Finale ist, aber sehr erfrischend spielt. Ich glaube, am meisten Spass macht bis jetzt an diesem Turnier. Und darum freue ich mich auf das Finale.
Ich habe gefunden, es hat einiges ausgesagt, dass du als College-Team Davos geschlagen hast, der souveräne Leader von NLA. Aber jetzt ist ja das Finale. Ich will mich nicht zuerst aus dem Fenster lernen.
Ja.
Aber US College, apropos, ist Football-Playoffs. Mein Team Miami Hurricanes sind noch dabei. Soviel zum Thema Randsportart. Ich war noch am Box-Event, Stefanstag. Super gsi. Ich weiß nicht, ob du es mit. Du hast ja sogar darüber geschrieben. Die Schweiz hat eine Box-Weltmeisterin, genau, die in der ersten Runde einen Nasenbein gebrochen hatte. Und das hat blühtet. Also, ja, crazy gewesen. Die hat 10 Runden in der Box mit Nasenbeinbruch und jedes Mal blüht wie eine Mohre. Also wirklich crazy gewesen. Hast du auch nicht nachgeschaut, sondern einfach ein bisschen drüber geschrieben, oder?
Ja, also wir haben ja auch einen Kollegen gefragt, der mit dir war, wo das jedes Jahr mit ganz viel Liebe an die Boxing Days Events geht. Und dort probiert, das unseren Leser und Leserinnen näher zu bringen. Das mit dieser ersten Runde Nasenbeinbruch, das macht mir ein bisschen zu schaffen, weil einmal steht, es ist in der 7. Runde passiert. Sie sagt, glaube ich, auch irgendwie, dass es in der 3. Runde oder 2. Runde passiert ist. Du sagst es von der 1. Runde. Sie hat sich einfach das Nasenbein gebrochen, hat viel geblutet und das macht es natürlich noch schwieriger, weil sie hat gesagt, sie konnte kaum mehr atmen aus Schmerz, weil es so weh hat und mit der Nase voller Blut war. Das sagt alles, warum du den Sport gut findest. Einfach aggressiv. Wenn du aggressiver bist, halt einfach.
Ich will etwas dazu sagen.
Ja, erzähl.
Der Kandidat wird etwas dazu sagen. Also, die Dame heißt Gabi Timar, ist eine gebürtige Rumänin, boxt in Basel und ist natürlich unter dem Radar gewesen in der Öffentlichkeit. Das hat ihr Trainer auch gesagt. Brutale Randsportart, natürlich Boxen, Frauenboxen in der Schweiz. Ich weiss nicht, in welcher Runde, gebe ich zu. Ich habe das Gefühl, es war sehr früh, Kopfstoß unabsichtlich von japanischen Gegnerinnen. Lustig war, unser Arbeitskollege, das ist wirklich, wir gehen immer zweimal im Jahr, es gibt jetzt Boxing Day und am Karfreitag Boxen im Stadttheater, inklusive Tennis. Und die Kollege versucht auch verzweifelt mal ein Sätzchen zu gewinnen gegen mich, aber das gelingt nicht. So viel Nabuschau muss sein. Aber er hat den Sohn mitgenommen, der extrem begeistert ist. Es hat natürlich noch andere Kämpfe gegeben. Und er will jetzt alle Rockies schauen. Alle Rockerfilme, zu eins haben wir schon geschaut. Ich bin natürlich sozialisiert und aufgewachsen mit dem Sylvester Stallone. Muss ich nicht näher erklären, warum, als Boomer. Sie hat darüber noch Gabi Balboa Timar. Also Balboa, so heisst Balboa in der Boxstall. Rocky Balboa, grosse Figur. Werde ich schon noch einmal loswerden.
Finde ich, hast du wirklich gut los. Bist gut losgeworden, die ganze Sache.
Gut.
Aber ich habe eine Frage an dich trotzdem. Man sagt ja, es ist die erste Boxweltmeisterin von der Schweiz.
Ja.
Ja, eben. Das ist ja wie so, es ist so fragwürdig. Ist es wirklich die erste? Wir haben ein paar Mails bekommen von Leserinnen und Lesern und gesagt, nein, es hat schon jemand anders gegeben. Meine Recherche hat ergeben, dass die Person, die es schon mal gegeben hat, nicht mit Schweizer Lizenz boxt hat, weil es verboten war in der Schweiz. Weißt du da mehr, Febu? Oder tust du einfach nur als Experte?
Ich bin wahrscheinlich kein Boxexperte. Es ist noch schwierig, Boxexperte zu sein. Ich komme ein bisschen raus. Ich kann dir nicht sagen, wen das du meinst. Also, der Daniel Secchi ist nicht Weltmeisterin geworden, meiner Meinung nach. Der muss es länger her sein. Aber wer ist es?
Weißt du, jetzt habe ich gemeint, du wärst auch mitbekommen. Es ist irgendein.
Jetzt bist du nicht mal vorbereitet. Wenn du mich schon aufs Glatteis führst.
Ja, nein, warte. Ich tue jetzt das mehr vom Leser aufmachen. Live-Recherche da auf unserem Podcast in der letzten Folge. Boxweltmeisterin. Tima, nicht die erste Boxweltmeisterin. Wir reden von der Christina Nick.
Ah, ja.
1998 einen Titel geholt, oder? Aber es ist wirklich, sie hat dort damals, ist es noch nicht erlaubt, in der Schweiz zum Profiboxen.
Ja, okay.
Das heisst, sie musste mit ausländischer Lizenz kämpfen. Und wir reden natürlich schon noch von einem ersten Titel in einem von den ganz grossen Weltverbänden. Das ist ja im Boxen relativ komplex, dass es nicht nur einen Weltverband gibt, sondern mehrere. Aber Timau hat jetzt wirklich in einem von den grössten gewonnen.
Genau, also es gibt 4 Verbände aus 17 Gewichtsklassen. Ja. Das ist ja das Radikale, oder? Jetzt ist es langweilig, aber der Angelo Peña, der ja noch Geschichte gemacht hat, der übrigens nächstens ohne WM-Kampf bekommt, da bin ich sicher, der hat irgendwie 12 Kilo runter müssen und ist schon topfit gewesen. Also wie sie das machen und wie sie da in die Gewichtsklasse hineingehen. Grosser Respekt, grosse Leidenschaft, grosser Wille. Es ist schon cool, es ist so hart, oder du trainierst monatelang für dich. Du hast einen Kampf, du kannst nicht auf Verlust eine Woche später reagieren, wie zum Beispiel ein Schuckclub. Und ich bin schon noch fasziniert. Oh, es kann sehr ästhetisch sein, es kann auch fast eine Art Kunst sein, Boxen. Aber natürlich ist es unterm Strich brutal und auch ein Problem für einen Veranstalter, den ich ja gut kenne. Leander Strupper heisst er, wo viele Sponsoren halt sagen, ja, wir finden es zwar cool, Boxen, aber es ist schwierig, unsere Markenidentität mit so etwas Brutalem in Anführungszeichen in Verbindung zu bringen. Also ja. Sehr für Randsportart.
Das ist ja schwierig allgemein mit dir, mit so etwas radikalem Sachen zu finden.
Feedback,
genau. Genug Feedback ist einfach gute Debatte, genug zu dem Thema. Wir sagen jetzt nicht, wie das Thema ist und gehen in die Spezialfolge, die wir geplant haben, oder?
Genau, ich würde vorschlagen, heute machen wir Awards 2025, nächste Woche der Ausblick 2026. Wir haben es aufteilt in national, international, jeweils ein paar Awards. Vielleicht haben wir irgendeinen wichtigen Award vergessen. Wir haben es auch nicht abgesprochen. Also bin gespannt auf deine Ergebnisse.
Also, wir haben gesagt, wir tun uns nicht einig am Schluss. Oder wenn wir einen gemeinsam haben, dann ist das so. Und sonst tun wir uns je nachdem nicht unbedingt einigen.
Ja, oder haben wir... Ja. Genau, so ist ja Fußball. Also jeder hat eine andere Meinung zu ganz vielen Themen.
Ja, ich tue das nur für unsere Hörer und Hörerinnen erklären, weil am Schluss Awards sind ja eigentlich etwas, was man verteilt. Und wenn natürlich wir jetzt komplett unterschiedliche Meinung haben, bei einem Award, dann können wir den ja nicht verteilen.
Es kommt vor, dass wir nicht gleicher Meinung sind.
Nein, das glaube ich nicht, Fabio. Ich habe ganz schöne Antwort einmal.
Frage vor Woche. Welches war der beste andere Liga-Podcast? So viel Nabuchon muss sein. Es sind 199 Folgen. Die beste kommt natürlich noch. Irgendein ist. Sag mir mal, kommt irgendetwas spontan in Sinn? Irgendein Podcast, wo du sagst, wow, das war richtig cool gewesen.
Ja, also eine, die mir wirklich ganz viel Spass gemacht hat, habe ich gefunden, ist voll gewesen, die Folge 184 ist das gewesen. Okay. Mit dem Benny Huckel.
Die ist sehr gut gewesen, ja.
Und zwar, ich kann es auch erklären, wieso. Endlich habe ich mal mit jemandem geredet, der Fußball Sachverstand hat. Nein, Spass, nein. persönlich
nein,
war es
gut.
Nein,
ist gut.
Ich habe gefunden, es gibt immer wieder Experten. Und ich glaube, vor allem, finde ich, sieht man das im deutschen Fernsehen, wo man einfach merkt, wenn man so ein bisschen in der ganzen Thematik auch drin ist, dass sie sich eigentlich gar nicht so richtig auskennen. Respektive sehr oberflächlich sind, gar nicht so am Ball bleiben. Und der Benny Huckel ist irgendwie anders. Ich habe das Gefühl, der ist wirklich drin. Mit ihm weisst, wenn du über Fußball redest, dann kommt eine gute Expertise, dann kommt nicht einfach ein Gelaber, sondern es ist wirklich etwas dahinter. Und ich habe die Folge auch sehr gut gefunden, in die Richtung. Und darum, ich glaube, das Feedback bei dieser Folge war auch sehr positiv gewesen. Und darum hat die Folge sehr viel Spass gemacht bei mir.
Ja, übrigens wäre übrigens ein gutes Thema, das wir mal anschneiden müssen. Wer sind gute Experten im Fernsehen und warum? Oder ist das eigentlich ein füllendes Thema für einen Podcast? Bei mir sind es natürlich auch Gäste, die mir in Erinnerung geblieben sind. Huppel sicher Top 3. Ich finde übrigens letzte Woche, das zweite ist ja noch schwierig, dass etwas in Erinnerung bleibt, wenn wir nur zu zweit sind. Ja, die letzte Folge sehr gut gefunden, wo wir uns über ein sehr kompliziertes Thema halbwegs geeinigt haben und sachlich darüber geredet haben. Aber es ist natürlich das, was frische Erinnerung ist. Ich finde, Sascha Rufer, der WM in Katar, ist, wo der Sascha sensationell geredet hat, zu einem sehr komplizierten Thema. Also Granit Xhaka ist dort im Mittelpunkt sehr gut. Ja, der Murat Yakin hat mir gut gedacht. Der Dave Degen hat fast zwei Stunden wirklich sehr viel erzählt. Aber wie bei dir, so rein von Substanz her, Huckel, könnte ich dahinter stehen. Wo auch klar war, wo auch mir gegenüber zum Teil sehr klar war. Und das schätze ich auch, dass er eine klare Kante gezeigt hat. Und ja, das ist eine gute Wahl.
Ja, beim Degner bin ich jetzt nicht so sicher. Ob ich, also, das war ja vor meiner Zeit, da bin ich nicht so sicher, ob ich die Folge gut gefunden habe. Dass man diesmal sehr viel Blabla auf wenige Fragen war. Da mag ich mich an die mag ich mich so erinnern. Ja, ja. Sascha Rufer gehe ich mit. Das war auch eine meiner Lieblingsfolgen. Von diesen 200, definitiv. Ja, nein, ist doch gut. Haben wir doch die Frage der Woche zufriedenstellend beantwortet, oder?
Ja, vielleicht können wir ganz kurz das aktuelle Geschehen in 2-3 Minuten zusammenfassen. Es wird ja gleich geschultet. Afrika Cup ist noch ein bisschen früh im Moment. Verfolge ich aber, ich weiß nicht, verfolgst du den Afrika Cup, oder?
Nicht so, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass es irgendwie als gestern im Arbeitskollegen darüber geredet, normalerweise im Vorfeld vom Afrika Cup sind eben wieder die ganzen komischen Geschichten auftaucht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Jahr sind es bis jetzt weniger. So während der Turnierverlauf. So, weißt du, so Geschichten, die nicht sportlich relevant sind, sondern einfach so nebenbei irgendetwas komplett irrsinnig so passiert, oder? Jetzt haben wir zwar gestern irgendein Spiel gehabt, wo die drei Goalie müssen spielen mussten, alle drei, die es zusammen hatten. Das ist natürlich schon wieder auch speziell. Aber irgendwie, ja, es fällt, glaube ich, mehr sportlich auf als abseits vom Sportlichen, was auch mal positiv ist.
Ja, und es ist nicht schlechter Fußball, was ich bis jetzt gesehen muss sagen. Und wenn der GA mittlerweile auch aufbleibt, der Teilnehmerfeld, ich glaube 24 Nationen, also viel mehr als früher. So ab Viertelfinal, es gibt ja schon coole Spiele und grosse Spiele. Und es hat viele Nationen, die richtig gut sind. Also ich finde Marokko, Algerien, ja, auch Kamerun und Senegal, die zeigen guten. Die haben ein gutes Team, zeigen guten Fußball und sie sind natürlich, dadurch, dass fast alle Spieler auch in Top-Ligen spielen, die haben wirklich ein höchstes Niveau. So physisch sehr bemerkenswert, was da gezeigt wird. Also ja, ich bin überzeugt.
Ja, ich bin ein bisschen, hat mich zurückgeworfen in die ganze Sache, als ich Marokko gegen Mali in Ausschnitt gesehen habe. Und dann habe ich gesehen, so ein Brahim Diaz, ein Amrabat, ein Bono, spielt da Masraoui, spielt da und auf der anderen Seite steht ein Diaby von GC in der Startaufstellung drin. Da habe ich so gedacht, gut, ja, schwierig. Aber er hat natürlich auch komplett seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine.
Ich möchte noch etwas zur Serie A sagen. Es ist schön, dass Inter aus Leader überwintert, kann man nicht sagen, über Jahrt. Es ist eine mega, mega spannende Liga, wirklich. Hennen-eng, die Favoriten ziehen da wieder vor. Aber die Premier League ist ja gestern, ich weiß nicht, ob du geschaut hast, Arsenal, Aston Villa gewesen. Natürlich, ja, der Aston Villa, der Onana, den ich Riesenspieler finde, hat zur Pause raus müssen. Dann sind sie zusammengebrochen. Die haben 11 Mal nacheinander gewonnen gehabt. Und Arsenal hat mich so, ich sage immer, Arsenal ist super, aber es längt ja eh nicht, ich bin nicht das ist so der Running Gag auf der Insel, aber irgendwie haben sie wirklich ein unglaublich breites Kader, jetzt kommen auch Verletzte zu. Gabriel Jesus, schöne Geschichte übrigens, am 1. Januar hat er ein Goal geschossen, im ersten Spiel vom Jahr, dann brutal lang verletzt, jetzt im letzten Spiel, fast am letzten Tag vom Jahr, das Comeback, also hat wieder ein Goal geschossen. Aber sie sind breit, sie sind stark, Ödegaard ist jetzt zurück, Jesus ist zurück, Havertz kommt zurück. Wirklich eine Top-Mannschaft von hinten bis vorne. Und vielleicht, ich glaube es zwar immer noch nicht, ist das Jahr oder die Saison von Arsenal.
Ist noch krass, weil nach dem Spiel Aston Villa gegen Chelsea schon war, wo eine Halbzeit lang nur, Chelsea gespielt hat und auch verpasst hat, das Spiel zu entscheiden, hat Aston Villa nachher noch gewonnen. Habe ich so gedacht, bin ich so, nach dem Spiel bin ich so rausgegangen und dachte, hey, die sind dort, zum oben bleiben. Wenn du so ein Spiel gewinnst, dann bleibst du oben. Und dann habe ich gestern die erste Halbzeit geschaut und gefunden, ja, sie haben es einigermaßen gut gemacht. Eben, du hast schon gemerkt, und Anna dort angeschlagen war, schon Angst gehabt, der McGinn muss innen auf dieser Position spielen, weil der etatmäßige Ersatz auch noch gesperrt, auch nicht können spielen. Da bin ich, habe ich zur Pause auf die AZWM umgeschaltet, habe ein Spiel geschaut, schalte zurück nach dem Spiel. Die AZWM ist schon 3-0 für Arsenal. Da bin ich gesagt, ah, ja gut, läuft. Ja, es ist schon, es ist wirklich ein Team, wo vieles möglich ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie Meister werden. Man City ist einfach... ich glaube, Man City wird es.
Gut, Prognose haben wir die nächste Woche.
Ja.
Leeds hat noch ein unglaubliches Goal geschossen. Es lohnt sich also nachzuschauen. Man hat ja Zeit. Muss mal schauen, von hinten bis vorne.
Also, hast du gesehen, ja.
Hast du gesehen? Sensationell offen. Arsenal hat 4-1 gewonnen übrigens. Für die, die nicht so schuss gegen Aston Villa. Aber haben sie wirklich auseinandergenommen in der zweiten Halbzeit. Das war ein grosses Spiel. Die Tabelle ist angeschaut.
Und ja, also, frag mal, was mein Meistertipp gemacht hat. Mein Meistertipp hat 1-1 gegen den Tabellenleger gespielt. Man United, Wolverhampton.
Toll. Ja, die kommen sicher noch vor, Man United. Vielleicht, jetzt kommt die Transferperiode, ab morgen eigentlich, Winterphase, also ab dem 1. Januar. Vielleicht eine Frage, gibt es einen Transfer, den du wünschst? Oder eine zweite Frage, einen, den du erwartest?
Ich wünsche mir vor allem, ich wünsche mir einen Nicht-Transfer. Ich wünsche mir, dass Liverpool aufhört, 80 Millionen wieder zu pulver für irgendeinen Spieler von Bournemouth, obwohl sie so irgendwie 8 Spieler auf dieser Position haben. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Und ich kann den Namen nicht mal sagen, ich habe ihn vergessen.
Ja, ich weiß, ja, der, was hätte ja wohl. Ja,
der hat gerade wieder das Goal geschossen. Das ist super, ja. Natürlich, aber wieso braucht es wieder einen Flügel? Jetzt hört doch einfach auf. Also, okay. Also,
wie Isak, der zwar kein Flügel ist, sich jetzt verletzt hat.
Ja, aber die spielen so variabel dort vorne. Also, weißt,
ja, ich finde, Liverpool braucht jetzt sicher keinen Transfer.
Nein.
Ja, ich wünsche mir natürlich vor allem, dass der Neymar einen Club findet, wo er sich ein halbes Jahr jetzt zusammenreissen kann und mal so lebt, halbwegs so lebt wie ein professioneller Boxer. Dann kommt es gut mit Brasilien. Das ist auch ein Wunsch, Vater des Gedankens. Hendrik, mein absolut Lieblingsjungspieler, geht, ich glaube, heute erst mal trainiert bei Lyon. Ja. David. Sensationell. Also in Brasilien, die Leute die sagen Ronaldo, also der richtige Ronaldo, von den Vibes her, aber bei Real keine Chance bekommen, unglückliche Einsätze. Jetzt hoffe ich wirklich, dass er ist immer noch erst 19. Also,
ja, ja.
Also ein gutes halbes Jahr hat bei Lyon, wo Brasilien kein 9. Und bei Inter natürlich hoffe ich, dass einer rechts kommt. Der Dumfries ist leider noch ein bisschen verletzt. Balestra ist super, ein junger Italiener. Voilà. Und dann natürlich langfristig, dass der Menja und der Nico Patz zu Inter wechseln, mit Menja als Nachfolger vom Sommer. Aber jetzt sind wir sehr im... Ja, das sagt, dass du bei Bali noch irgendetwas erwähnst. Dass du irgendwie der... Weißt du, kann nicht, der Schlotterbeck warst.
Nein, im Winter möchte ich eigentlich niemand. Im Winter möchte ich einfach alle gesund zurück haben und dann im Sommer. Ich bin eh nicht... Also eben, ich weiss, es braucht das Wintertanzenfenster. Ich bin aber nicht so Fan von diesem Wintertanzenfenster. Für mich nicht das Gleiche wie im Sommer. Aber es ist, glaube ich, für viele so.
Ja, ja, logisch.
Also, ich würde eigentlich mehr ein Nachjustieren als ein, als es wirklich, das sind die langfristigen Pläne eigentlich. Weil die Spieler, die im Winter zu haben sind, sind ja oftmals nicht die Spieler, nicht die Spieler, die du im Sommer willst holen.
Ja, ja, aber es wird schon Transfer.
Natürlich, ja.
So international wird es grosse geben, bin ich sicher. Spielen, die die WM wollen, die zu wenig spielen. Und national wird es ja auch spannend. Wenn Basel wird sich verstärken, oft wie IBE wird sich in Defensive verstärken. Die Skizze wird wahrscheinlich mit irgendwie 73-jährigen Italiener holen, aber es wird Transfers geben, oder?
Bei Basel ist ja der Gregoritsch im Gespräch, der Stürmer, der in langjähriger Bundesliga gespielt hat. Stürmer. Ich finde auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den nicht abgespeichert als richtiger Goalgetter. Aber er hat doch seine Goal, doch seine Hütte gemacht in seiner Zeit in der Bundesliga eigentlich, bei allen Teams, die er gespielt hat.
Schon kein 9, weißt du?
Nein, eben, es ist wieder so ein Halb, ja, wie sagt man das? So ein Halbstürmer halt, ein Hybrid, ja.
Aber er ist gut, er ist dort gefallen, er ist Kopfballstark, er hat bei Freiburg Löcher verfolgt, hat mir immer sehr gefallen, er ist älter geworden und... Vielleicht
hat ja, oder? Ich also denke, zu 31, dann wird 32 im Verlauf der Saison. Das ist jetzt völlig okay, dass man sagt, hey, look, man spielt noch in Europa, man darf das nicht vergessen, man spielt um den Titel, der sicher nicht weg ist. Auch wenn Thun ein bisschen abgezogen ist, bei einem Aufstieg weiß nie, was passiert. Darum, ja, es ist schon, dass jetzt etwas machen muss. Ein Stürmer, ein Gregoritsch, war sicher nicht so schlecht.
Mhm. Gut, let's go. Super League, wir starten mit der Super League, würde ich sagen. Mhm. Oder Schweizer Fußball einfach. Spieler des Jahres. Wenn wir es so machen, dass du immer anfährst, wo du jünger
bist. Nein, das wäre langweilig.
Dann müssten wir es noch mehr erklären, in den letzten Dingen angefangen. Aber gut, dann fasst du mal
an. Oder wir wissen es dann
nicht immer noch abwechselnd gewesen.
Abwechselnd. Als Spieler im Jahr gehe ich schwer davon aus, dass wir den gleichen haben. Und das ist ein Geschirr dann.
Ja, unbestritten, keine Diskussion. Ja. Man muss dazu sagen, wir nehmen das Kalenderjahr, Januar bis Dezember. Aber selbst in dieser Saison jetzt hat er ja sehr gutes Scorerwert. Natürlich ist er nicht ganz so dominant und Basel nicht ganz so gut, aber unbestritten gibt es keine Diskussion.
Also wir reden darüber, dass er Basel ist am Boden gewesen, kann man fast sagen. Sie haben gegen den Abschied gekämpft. Er ist zurückgekommen in der Saison später. Sie werden Meister. Er mit einer unfassbaren Statistik. Eben, du hast es gesagt, das Jahr eigentlich auch gute Statistik, nicht mehr ganz so gut, aber trotzdem noch Topscorer in der Liga. Ja, er hat in grossen Spielen geliefert, seine Standards sind einfach immer gefährlich, auch wenn es nicht direkte Vorlage gibt. Es könnte eine zweite Vorlage sein, also der Pass vor dem Goal. Die Aura ist eigentlich, eben, dieses Aktuelle am Brücken, sorry, nach mit der Körpersprache. Gegen Ende vom letzten Saison ist die natürlich, der hat eine ganz grosse Ausstrahlung gehabt, wo alles zusammengepasst hat. Aber ich glaube, es gibt nur eine Antwort bei dieser Frage.
Ja, sowieso, weißt du, vor allem auch geniessen wir ihn, das ist ja da. Also, wir haben uns an ihn gewöhnt, seit 15 Jahren ist er da. Aber hey, Jackie, ich habe so manchmal gesagt, ich liebe ihn als Fußballspieler und eben seine Vista, Fantasie, seine Ideen, seine Standards, seine Goals, seine Pässe, seine Art, Fußball zu spielen, gibt es einfach nicht so viel. Mhm. Und ja, grande Jackie, keine Diskussion.
Gut. Hey, wir haben etwas einig. So, die erste Frage, uns sind wir einig. Die zweite müsste noch meiner Meinung nach uns auch einig sein, aber jetzt darfst du anfangen und das ist das Team vom Jahr.
Genau, das Team vom Jahr ist ganz klar der FC Thun. Aufstieg, so eine sensationelle Vorrunde, aus wenig viel machen, ja, wahrscheinlich bist du mit mir einig, oder?
Das Team vom Jahr ist für mich der Doublegewinner, der FC Basel. Nicht Thun. Thun habe ich in einer anderen Kategorie, kommt vielleicht bald. Ja. Aber ich finde, Thun hat halt zum Thun ein halbes Jahr halt in der Challenge League gespielt. Mit der Argumentation tue ich jetzt gerade meine nächste Kategorie eigentlich selber schwächen. Aber ich finde, Basel, ich habe es vorher gesagt, sind letztes Jahr noch, also vor der letzten Saison, einfach. Ja, also vor zwei Jahren hättest du nicht gedacht, dass Basel Meister wird im Sommer 25. Und Double gewinnt, also zu Double gewinnt. Darum ist für mich Basel.
Gut, ich möchte noch etwas dazu sagen. Für mich ist die größere Leistung, was Thun geleistet hat, als was Basel geleistet hat, aus Nobody Liga so zu dominieren. Aber Basel ist natürlich auch ein sehr seriöser Kandidat und müssen uns auch nicht einig sein.
Dort werden wir uns gerade nicht einig. Trainer vom Jahr, bin ich wieder dran, he?
Ja.
Und das habe ich eben gemeint, ich tue meine eigene Argumentation austricksen. Für mich ist der Lustrinelli.
Er hat den Lustrinelli aufgeschrieben.
Führt Thun zum Aufstieg. Was jeder weiß, wo man selber Fußball gespielt hat und um den Aufstieg gekämpft hat. Jetzt wirklich, egal in welcher Klasse, aufsteigen ist brutal schwer. Weil immer irgendein anderes Team auch noch mitmischt. Thun zum Aufstieg führt und Thun zum. Ist es der Wintermeister? Ich weiß nie genau, welcher Titel es genau ist. Es ist ja nicht der Hinrundenmeister, aber es ist einfach Thun zum Tabellenführer auf Ende Jahr in der Super League führt. Das ist aller Ehren wert.
Ja, ich habe noch den Didier Tolo in Verlosung für mich persönlich, aber das ist mehr auch sentimental, weil sie ja, also ich weiß nicht, sie hat im Arena nie so ruhig gewesen um den Trainer und das ist schon ohne Leistung. Hängt sicher damit zusammen, dass vielleicht der Christian Constant ein bisschen weniger nah dran ist, weil sein Sohn Barthélemy jetzt da mehr die Fäden zieht und vielleicht ein bisschen weniger sprunghaft ist. Aber er ja, ist ja so ein bisschen im Schatten von vielen Geschichten, vor allem in Deutschschweiz halt. Man ist noch über Zürich, Ibe, Basel, Thun, was auch immer, St. Gallen. Und sie macht das gar nicht so schlecht. Und wenn sie das Nachholspiel gegen Winterthur daheim gewinnen, ja, sie sind wirklich voll dabei und es ist eine grosse Leistung. Aber Lustinelli, unbestritten. Auch die Art von ihm gefällt mir, wie er Interviews geht, wie er ruhig ist. Ja, länger mit dem Gerät, zweimal den Herbst. Ja, der gibt etwas her und es wird sehr spannend sein, sein nächster Club. Und vor allem, wie er dort performt in einem, ja, Anführungszeichen, grossen Club, den er dann irgendwann dirigieren wird. Gut.
Das nächste ist, was haben wir das nächste?
Titel des Jahres. Da habe ich tatsächlich Wintermeistertitel, Weihnachtsmeistertitel, Herbstmeistertitel, was auch immer. FC Thun, weil das ist so unglaublich unrealistisch gewesen, Anfang Saison. Ich habe sie auf Rang 12 tippt. Schande über mich. Aber Schande über viele, die Thun nicht ernst genommen haben, die das nicht gesehen haben, das Potenzial, wo noch heute. Also ich bin vor ein paar Wochen gekippt und glaube mittlerweile zwar nicht daran, dass sie Meister werden, aber dass sie sich oben festgesetzt ist unbestritten und das ist eine Riesenleistung. Gut, wenn man überlegt, mit was für Ansprüchen die anderen Elf oder viele von den anderen Elf Clubs in die Saison gestiegen sind. Und sie liefern einfach und sie haben von Rückschlägen mit Labeire. Sie spielen auch vielleicht ein bisschen Aussenseiter-Fußball, aber sie wissen, was sie machen. Sie haben sich wahnsinnig viele Spieler wahnsinnig gut entwickelt. Voilà, Wintermeister FC Thun.
Ja, wir hätten es sehr einfach können machen bei diesen Kategorien, ehrlich gesagt. Wir hätten einfach einmal können Basel und einmal Thun nehmen, weil ich auch wieder Basel genommen. Der meiste Titel vom FC Basel. Aus der gleichen Argumentation wie oben. Ich glaube, das muss ich nicht grösser ausführen.
Spiel des Jahres?
Habe ich ein bisschen getribbelt. Ich habe ein Skepspiel genommen.
Das Skepspiel. Ja, Bio-Ibe.
Bio-Ibe, genau. Absolutes Drama. Mehr geht eigentlich nicht. Mehr ist, für das wünscht man sich den Göpp. Ja, am Schluss eben fragwürdig, wie es am Schluss gelaufen ist. Aber Drama pur im Göpp. Und darum ist Bio-Ibe mein Spiel vom Jahr.
Das ist lustig, mein Spiel hat jetzt gerade umgekehrt erwartet. Deine Antwort wäre eigentlich meine und meine wäre deine. Ja, IBE GC 2-6, das ist dermaßen Science Fiction. Klar, ist ein bisschen Frusterinnerung, aber das Spiel steht für so vieles stellvertretend, was bei IBE schief ist gelaufen. Aber auch für vieles, was Fußball schlussendlich ausmacht. Und wenn wir ja auch den Dienstag oder Mittwochabend das Fernsehen eingeschaltet oder im Stadion gesehen, dachte ich, ja, IBE gewinnt das Spiel 3-0, GC wird ein bisschen mitspielen und dann passiert es eben nicht. Das, klar, das 2-6, das ist so radikal krass, aber das ist, ja, das steht für mich auch ein bisschen für die Faszination Fußball, wo daraus so viele Geschichten entstehen, in den Medien, bei den Fans, in den Podcasts. Ja, es war ein geiles Spiel, ich kann es nicht anders sagen. Und auch mit dem ganzen Theater rund um Entscheidungen von den Spielleitern und so steht es halt schon auch für Entwicklungen im Fußball, die fragwürdig waren. Aber unter dem Strich war es einfach ein Riesenspiel. Und es hat der IBE, ist ja nach dem 3-3. Es war wirklich ein gutes Spiel. Also offenes Visier und natürlich viele Abwehrfehler, vor allem bei IBE. Aber ja, also, eigentlich wäre das deine Wahl, was ich denke.
Ja, ist mir zu frisch gewesen, irgendwie, um das zu nehmen. Aber ich finde es eine gute Wahl, die du da getroffen hast. Machen wir sonst gerade weiter. Der Aufsteiger vom Jahr.
Ich muss zuerst, hä?
Das noch bist du wieder zuerst, ja.
Ja, der Alessandro Vogt genommen, der St. Gauer, der kein St. Gauer ist. Weil er einfach vor einem Jahr noch nie war und wo er unglaublich gut gespielt hat, wo er ein cooler Stürmer ist, wo er ein Hoffnungsträger ist im Schweizer Fußball und wo er ein bisschen für FC St. Gallen steht, wo das gar nicht so schlecht macht, über das Ganze gesehen. Und ja, ich habe noch den Meichtri von Thun überlegt, aber der ist schlussendlich noch zu wenig konstant und ja, nein, Fakt ist ganz klar.
Ich habe mich da für die Giusto entschieden. Wo ich gefunden habe, einen richtigen Sprung gemacht von einem Team, das halt eben nicht ganz so offensiv Fußball gespielt hat, von Vinti ist er zu einem Team gegangen, wo das probiert und das hat sich ausgezahlt. Am Schluss sind es 15 Torbeteiligungen in 19 Spielen. Damit ist er auf Platz 2. Übrigens habe ich vorher einen falschen User gemacht. Shakiri ist natürlich nicht mehr auf dem 1, aber er gehört trotzdem ist trotzdem knapp dahinter in dieser Scorerwertung. Für mich ist die Giusto. Der Matteo Di Giusto von Luzern.
Superspieler. Ist halt schon ein bisschen grösser gewesen. Vielleicht habe ich das gar nicht überlegt. Den habe ich jetzt nicht gedacht, aber
ja,
so gut ist gewesen bei Winter.
Genau, aber ich habe, also gedacht, ich habe dann so angeschaut und gesehen, er hat 5 Torbeteiligungen gemacht für Winter, die letzte Rückrunde. Also in dem Jahr, bevor er zu Luzern gegangen ist. Und jetzt ist er bei 15. In einem halben Jahr. Das ist doch noch ein riesen Sprung gewesen. Da haben wir gefunden, das zählt als Aufsteigen vom Jahr.
Gut, Absteiger des Jahres.
Da bin ich gespannt, wer du hast. Ich habe mehrere Leute im Kopf gehabt. Aber eines der letzten Spiele hat mich dazu gebracht, dass ich etwas von St. Gallen nehme.
Oh.
Und zwar der Jordi Gintia. Ist zwar letzte Saison schon, ist letzte Saison immerhin noch teilweise Captain von der Gala, ist irgendwie fast 30 Einsätze gespielt. Und die Saison bis jetzt 2 Teileinsätze. Spielt einfach keine Rolle mehr. Und deshalb ist er, vor allem was der für St. Gallen, also weißt du, die Bedeutung, die er für St. Gallen und jetzt keine Rolle mehr spielen. Und er ist noch nicht so alt. Also weißt du, nicht sozusagen, oh, der ist 38 und das lange nicht mehr, sondern wir reden von einem 32-jährigen Spieler. Ja, das finde ich schon.
Es ist eine sehr kompetente Wahl, natürlich. Vor allem mit welchen Hoffnungen, dass sie ihn zurückgeholt haben aus Basel, glaube ich. Ja, ihn habe ich nicht gedacht. Ich bin vor allem bei IB und beim FCZ gelandet. Ja, eigentlich ist es Miloš Marenović oder der Cillo Canepa, der so viel falsch hat gemacht, wie man gar nicht falsch machen kann eigentlich in der Führung von einem Fußballclub. Aber das hat man ja jetzt noch so ein bisschen gelöst. Und schlussendlich ist der Ab, dass IB nicht in die Gänge kommt, mit Defensivproblemen verbunden. Und man hat den Gregory Wüttrich als Abwehrchef verpflichtet. Er hat Verletzungspech gehabt. Aber ich bin schlussendlich bei ihm gelandet, wo er ja wirklich mit sehr vielen Hoffnungen auch auf Bern ist gekommen, aus Berner, aus Stadtberner und wirklich nicht gut hat gespielt und ja, ja jetzt ihn genommen. Gintia hat sich ja gar nicht können wehren auf dem Platz, da würde ich halt immerhin ein paar Mal gespielt, aber es sind beide sicher für gewisse Entwicklungen, ja.
Also ich habe auch IB kurz gedacht und ich bin aber beim Loris Benito gelandet. Ja, ich finde, er fliegt, er wird zu gut gemacht, weil er ist immer der, der spielt, oder? Also,
ja.
Das ist wie so. Aber ja, ich finde, bei IB könnt ihr von jedem Innenverteidiger nehmen. Also es ist wirklich so. Ich habe natürlich auch, bei IB bin ich auch nicht da gewesen. Der FZ habe ich irgendwo anders eingebaut.
Gut, weiter im Text. Transfer des Jahres.
Ja,
nicht dran, ne?
Ja, gibt es aber nur eine Antwort.
Ja, absolut. Sanchez zu IB.
Ja, Sanchez zu IB. Ich glaube, da können wir gerade. Ja. Also, ich meine, alle, viele haben den wollen. Ich weiß, er ist aus einer Verletzung zurückgekommen. Wenn die Verletzung gewesen wäre, wäre er jetzt nicht bei IB, sondern wäre irgendwo im Ausland. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Der Kreuzbandriss. Aber dass IB das geschafft hat, den zu holen, ist super für den Club. Und er wird ihnen noch ganz viel Freude machen.
Ist ja. By the way, Klammer auf, offizieller Spieler der Saison gewesen, vor dem Scheck, letzte Saison, gewählt von den Mitspielern, Trainer und so. Das ist nicht ganz Duffy Bub, schlägt Roger Federer, Schweizer Sportler des Jahres, aber das war ja schon überraschend gewesen. Das war jetzt ein Insider gewesen, dass nicht der Shaqiri gewonnen hat, aber es zeigt auch die Wertschätzung, die er von den Mitspielern oder dem Teamkollegen oder was auch immer Gegner bekommt. Und ja, wie gut das ihn fing, habe ich genug manchmal gesagt, er wird IB zum Meister führen, wenn er fit bleibt, da bin ich sicher. Wo er einfach ein Riesenspieler ist. Aber genau, das können wir dann nächste Woche besprechen. Wir sind uns einig, oder?
Ja, es ist einfach mehr, er hat noch Macht, was hat er verloren in der neuesten Ausgabe von Transfermarkt, was er macht. Aber es hat auch mehr mit der Verletzung zu tun und nicht mit seiner Leistung nach der Verletzung. Weil die ist auch wieder gut. Weißt, wir reden darüber, der ist zurückgekommen, der ist noch nicht lange zurück und der hat schon wieder super Leistungen. Also das wird uns wirklich. Das werden wir nächste Woche noch genau darüber diskutieren.
Geschichte des Jahres, da bin ich jetzt gespannt.
Ja, bei mir ist Malinovic.
Ja.
Und zwar habe ich ein bisschen genommen mit Miloš raus von den Fans. Sorry, als Auslöser. Natürlich die ganze Geschichte dahinter, also was da passiert ist. Aber so der Anfang, wo die Fans sich gegen ihn gestellt haben, ist für mich so das gewesen, wo alles bröckeln lassen hat. Und deshalb ist das für mich Geschichte vom Jahr, die ganze Causa Malinovic.
Ja, bei mir ist der Transfer von Mendy zum FCZ, der ja für das Gleiche steht. Also wie unglaublich falsch kann man entscheiden. FCZ ruft ganz laut, ja, wir sind hier. Also ein Mendy kann verpflichten und dann noch zugeht. Also das habe ich ja persönlich recherchiert, ist ein grosses Wort, aber nachher gefragt. Die Antwort vom FCZ, seine Vorgeschichte war kein Thema. Also das ist ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber ja, das ist für mich nicht vorstellbar und darstellbar als Club, so etwas zu machen. Und darum steht es für alles, was in diesem Club ist, schiefgelaufen. Ja,
ja, finde ich auch eine sehr gute Wahl. Spielt jetzt auch der übrigens in Polen. Und Spiele ist, ich weiß nicht, ob man dann kann Spiele sagen. Bis jetzt hat er, glaube ich, ein Spiel von Anfang an gespielt. Und sonst ist irgendwie zweimal eingewechselt worden, glaube ich. Ja, weiß jetzt nicht. Ob der nächste Club jetzt wirklich eine gute Wahl drauf hat mit ihm.
Tor des Jahres, und zwar Fußballtor, nicht der Tor.
Finde ich, ehrlich gesagt, auch wenn es auch erst vor kurzem war, auch da, einfache Wahl. Ich glaube, du hast die gleiche. Hatscham.
Nein, ja, nicht die gleiche.
Nicht. Ich
wollte den Hatscham
lieben. Also ich habe Hatscham so schauen, Anfang Dezember. 7 Gegner sind es, glaube ich, am Schluss gewesen. Wie eine Slalomstange, in bester Messi-Manier. Unfassbares Goal. Wo wirklich, wo du auch die Bilder nachher gesehen hast, ich habe es nochmal angeschaut, die Bilder nachher, so Fotos, wo so das Spiel, das auch seine Kollegen eins auch nicht können glauben, was passiert ist. Das ist für mich das Goal vom Jahr.
Muss zugeben, könntest du mich geschlagen haben mit dieser Wahl. Meins ist auch im Dezember gefallen. Labo, Thun gegen Luzern, der Fallsitze, Annahme, technische Ausführung, ist technisch schwieriger als im Hatscham sein Goal. Das ist ein dummes Argument, weil Hatscham gigantisches Goal. Ich glaube, ich wechsle zum Hatscham.
Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Gute Entscheidung. Obwohl, du hast auch gute Wahl getroffen.
Gut. Überraschung des Jahres. Habe ich zwei Sachen. Also Thun, muss ich nicht weiter erklären. Langweilige Antwort. Aber ich habe noch die Euphorie während der Frauenfußball-EM drin. Über den Frauenfußball. Hat jetzt nicht mehr der Super League gewesen, aber es ist auch über den Begriff Schweizer Fußball. Und ich bin auch völlig baff gewesen. Also eben jetzt Bern noch, die Fanmärsche, die unglaubliche Zuneigung und wie viele Mädchen, unter anderem unsere Tochter, die vorher 0,000% für Fußball interessiert hat. Da ist irgendetwas entstanden, etwas ausgelöst worden, was mich sehr beeindruckt und auch etwas bewegt hat, in Anführungszeichen bewegt. Und ja, das ist auch meine zwei Antworten. Aber wenn wir es auf den Verein, auf die Sportlichen beziehen, logischerweise der FC Thun.
Ja, ich kann mit Thun, ich mache die einfache Antwort. Der andere Punkt, den du jetzt gehabt hast, kommt bei mir noch.
Okay, Enttäuschung des Jahres.
Geht's ja.
Oh. Also ja, IB und FCZ, aber für FCZ aufgrund der Vorkommnisse neben dem Rasen, wo wir genug diskutiert haben. Aber GC bin ich gespannt.
Also es ist relativ einfach. Ich finde, IB, wir haben gesagt, wir schauen das Kalenderjahr 2025 an. Du bist knapp gerettet worden, hast knapp die Barrage geschafft, hast dich durchgesetzt, Aufbruchstimmung. Jetzt kommt alles besser mit einem neuen Sportchef. Und wo stehst du jetzt auf dem Barrageplatz nach wieder einem halben Jahr? Obwohl eigentlich meiner Meinung nach wirklich einen guten Trainer hast, weil einfach das Spielermaterial fehlt, einfach die Klasse fehlt. Und deshalb ist für mich GC. Ja, vielleicht ist da ein bisschen auch das Herz, das ich blühte, natürlich persönlich, weil ja, wahrscheinlich gibt es auch andere Enttäuschungen. Aber man schaut ja seine Lieblingsvereine teilweise immer vielleicht ein bisschen kritischer an. Aber ja, vor einem halben Jahr Barrage, jetzt wieder Barrage. Es ist immer noch, und auch wenn es dumm tönt und jedes Mal der Ricardo Cabanas reinkommt, das ist der Rekordmeister der Schweiz, der einfach dort rumtönt und auch nicht kann nutzen, dass mal anders. Ich meine, diese Saison, bis auf Thun, und gut, vielleicht noch St. Gallen macht das auch nicht so schlecht, aber es ist jetzt niemand so gut gewesen. Wirklich niemand. Jeder kann jeden schlagen, aber es schlägt auch fast jeder GC.
Ich finde es eigentlich sehr eine gute Wahl, eine erstaunlich gute Wahl, für dass sie von dir kommt, weil ja, man kann vielleicht sagen, sie haben das Glück, dass sie voll im Schatten sind von IBE und Zürich, wo wir ja jetzt auch haben, diskutiert, wo also so underperformed haben. Und man muss fairerweise sagen, oder ehrlicherweise vor allem, ich meine, der Sutter, der Sportchef, sagt vor der Saison in jedem Medium, wir haben das kleinste Budget, vielleicht das drittkleinste. Aber Thun beweist ja, dass es mit dem kleinsten oder drittkleinsten Budget möglich ist. Und niemand erwartet von GC so eine Vorrunde wie von Thun. Aber es ist schon mit wenig Geld möglich und Erfolg zu haben, mindestens Top 6 zu erreichen. Und die Sachen, die da passieren bei GC, er ist ja schon in den Medien verglichen worden, der Sutter mit Malenovic vom GHB her, ist natürlich streng, aber er baut dort auch vieles um, sein Sohn hat noch das Job und so weiter, da gibt es ganz viele Sachen, aber es wird wie weniger thematisiert.
Mhm.
Was vielleicht auch der Bedeutungsverlust von GC zeigt im Vergleich zu Zürich beispielsweise. Aber es ist schon so, sie kommen nicht vorwärts und das ist enttäuschend, vor allem, wo man eben parallel sieht, was möglich wäre, wenn man seriös, kontinuierlich und gut arbeitet, wie im Berner Oberland, genau.
Finde ich auch nochmal gut analysiert. So, persönliches Highlight.
erzähl. Oder muss ich?
Nein, warte, hast du eigentlich deine Enttäuschung vom Jahr? Hast du noch nicht gesagt? Sag deine Enttäuschung vom Jahr.
Aber IBE. Langweilig, aber ich habe da jetzt nicht ab. Deine ist,
ja.
Hast du dir etwas überlegt? Ja.
Na, danke schön, danke schön. Persönliches Highlight.
Ich, ja. Mein persönlicher Highlight der Schweizer Fußball Super League ist, dass es immer wieder Spieler gibt, wie Sanchez, wie Diakite, wo es einfach Fakt oder Aspiensen, wo nicht der Fernseher einschaltet, hat im Stadion gar mich freuen, die zu spielen. Und das ist nicht selbstverständlich, weil der internationale Markt ist so abgerastet, die 17, 18-Jährigen gehen irgendwo her. Und es ist immer wieder, die Liga ist cool. Das ist echt mein persönliches Highlight. Die Super League ist so brutal attraktiv. Ich habe schon x-mal gesagt, fast jedes Spiel ist eine coole Affiche, die ich jahrelang erzählt oder geschrieben und denke, ah, ist das langweilig. IBE läuft davon, Basel läuft davon. Und jetzt ist es wirklich geil, sorry für das Wort. Und eben auch die jungen Spieler, die Talente, das kommen immer wieder neue nachher, was sagt. Und das ist so ein bisschen mein persönliches Highlight.
Mein persönliches Highlight ist der Podcast mit dir.
Juhu!
Ich hätte es fast wieder gelöscht, oder? Weil du mir jetzt gerade vorher so angebildet hast. Aber ich finde, du hast es verdient, weil ich habe dich auch schon genug angebildet dieses Jahr und in der Erfolg. Nein, es macht mir jede Woche, ich meine, wir haben es glaube wirklich jede Woche angebracht, egal wo wir waren, egal ob wir Ferien hatten, egal ob wir wirklich auch mal nicht so gut drauf sind, angebracht, Erfolg zu machen. Und das macht mir sehr viel Spass mit dir. Und deshalb ist das eigentlich mein persönlicher Highlight. Und
fast ein bisschen peinlich jetzt.
Und die Frauen-EM. Nehme ich jetzt alle dort rein.
Ja.
Und zwar aus dem Grund, weil es hat niemand gewusst, was wird aus dem Turnier. Wird das wirklich ein Rohrkrepier? Kommen kaum Leute ins Stadion? Gibt das ganz schlechte Spiel? Und man hat es wirklich geschafft, ein Volksfest daraus zu machen. Die Stadien sind ausverkauft gewesen. Die Stimmung war in den Stadien super gewesen. Es hat mir wirklich am meisten wehgetan, als ich war in Deutschland, Schweden. Im letzten Grund, im vollen letzten Grund, Riesenstimmung. Und nachher, ein paar Wochen später, vor 5'000 Leuten im letzten Grund, Fußball Super League schauen, ganz anders gewesen. Und das ist wirklich für mich als ganzes Interesse, was es auf sich gezogen hat. Ich meine, eben, also ich kann Insights erzählen. Ich meine, wir haben jedes Spielticket an der EM. Und Anfang Saison, Anfangsjahr, wo wir das darüber besprochen haben, sind wir so gewesen, ja, macht das echt Sinn, Belgien gegen Portugal zu tickern? Und sie haben dann gesagt, hey, wir machen jetzt jedes Spiel. Und es hat ein riesiges Interesse gehabt auf jedem Spiel auf 20 Minuten. Und das hat überrascht und ist auch sehr positiv gewesen.
Ja, gestern die Einschaltquote im deutschen Fernsehen gesehen in diesem Jahr.
Oh ja.
Und die zwei meistgeschalten Sportsendungen sind zwei Länderspiele vom Frauennationalteam von Deutschland gewesen. Unglaublich. Also wirklich, das steht auch für vieles. Aber ich finde es fast ein bisschen langweilig. Wir sind nicht so einig. Wir sollten mal die drei Buchstaben vorholen.
Du wolltest schon noch deine 100 Ligen sitzen, ich weiß es schon.
Vielleicht in dem Zusammenhang, ich habe auch noch die Rubrik drin gehabt. Also zuerst mal merci vielmals, das macht mir natürlich auch sehr viel Spass, logischerweise. Das habe ich gar nicht jetzt gedacht, das war wie klar gewesen für mich. Die beste journalistische Geschichte, haben wir mal gedacht, aber mehr so, gibt es etwas, wo du zurückdenkst, die Kolumne mit dem Markovic, keine Ahnung, wo du sagst, das ist cool gewesen das Jahr, was ich gemacht habe, wo der Spass gemacht oder irgendein Match, keine Ahnung, gibt es da etwas?
Moment, sozusagen, jetzt hat es mir vielleicht meine Verbindung, nein, hat gut funktioniert. Ist mir nicht so viel aufgefallen, ich finde, ich tue da einen Kollegen von mir loben. Ich tue das jetzt so nutzen. Und es bezieht auf die VEM. Wir haben vor 20 Minuten im Vorfeld von der EM zwei Spielerinnen hautnah begleitet, sind bei ihnen zu Hause gewesen. Triola Cemaili und Alaya Pilgrim. Und haben wirklich eine ganz tolle Reportage gemacht mit ihnen. Wirklich bis zum Moment, wo der Kader noch mit der Nomination klar war. Wir haben uns bewusst auch wie Spielerinnen entschieden, wo vielleicht nicht ganz klar war, ob sie es wirklich schaffen. Weil eben in der offensiven Position hat die Schweiz doch gute Spielerinnen, kann man glaube ich sagen. Ich glaube, Verteidigung ist mehr das Problem. Und ein ganz tolles Produkt geworden, das ich immer noch anschauen kann, kann ich allen nur empfehlen. Darum sage ich das.
Gut, bei mir ist natürlich die grösste journalistische Leistung, dass es kaum einen technischen Fehler gegeben hat hier bei Podcast-Aufnahmen. Wirklich, ja. Jedes Mal, wenn so eine Meldung kommt, erschreckt auf. Aber meistens ist es gut über die Bühne gegangen. Nein, ich habe mal eine Geschichte gemacht über Miloš Malenovic, Tätowier oder Grössenwahnsinniger, wo ich es aber das Ende bewusst offen gelassen habe, Doppelseite, 20'000 Zeichen, die hat mir recht viel Ärger und recht viel Feedback eingebracht, aber der Aufwand und was daraus rauskam, habe ich schon ein bisschen Freude gehabt, aber ja, das ist schon wieder ein ewiges her. Aber, ja.
Ich finde es schön, dass der Titel von der Geschichte eigentlich perfekt auf dich zupasst. So, und mit dem gehen wir zu elf vom Jahr.
Also komm, aber die Ratten wir einfach ab, sonst geht es ewig. Du erzählst deine.
Also, ich muss sagen, ich habe nur 3 Verteidiger und sind vielleicht nicht 3 Verteidiger. Das heisst, ich spiele mit einer ganz kuriosen Aufstellung. Für mich im Goal der Marvin Keller, dann der Numa Lamaschi als Verteidiger, der Papadopoulos von Lugano und der Dominik Schmid. Das Mittelfeld bildet der Lukas Görtl und der Bertone. Vorne wirbelt, da ist meine Angriff, Di Giusto, Aspiensen, der Bedia, der Fasnacht und der Ibai von Thun.
Ob du schon angestoßen hast oder ob du schon Alkohol intus hast, aber der Shakir ist nicht in dir 11 Jahre.
Und das war ein bewusster Entscheid gewesen, weil ich ihn ja so gelobt habe vorher.
Aha.
Ich habe gefunden, ich nehme jetzt, ich will das. Also man muss sagen, in meiner Auswahl ist natürlich drin gewesen. Nee. Und dann habe ich da gefunden, das Aspiensen hat wirklich eine super halbe Jahr gespielt und mir gefällt er und es macht so viel Spass, dann zum Zuschauen. Und ich kann ihn nie in den Zustand unterbringen. Also tue ich ihn da rein für den Shakiri.
Gut, 11. Jahr, so ist Shakiri, ist in einem Fußball-Podcast ohne Diskussion über die 3 Buchstaben. Ich spiele 3-4-3, genau wie du. Wird so nie funktionieren. Im Goal ist der Ziggy. 3 Verteidiger Doch, der Keller hat am Schluss nachgelassen. 3 Verteidiger Zanotti, Papadopoulos, Hacham. Wie gesagt, das ist eine wilde Aufstellung. Ich habe dann 4 im Mittelfeld. Görtl, Bertone für die Balance. Sanchez und Aspiensen in der Offensive, wobei Metinho, Di Giusto sehr knapp nicht drin sind, würde ich sagen. Und ich habe 3 Stürmer oder 3 Offensivspieler, die Akite, Vogt, Shaqiri. Was für ein Sturm. Also mein Team ist besser.
Ich finde, dass er Fasnacht nicht ins Team geschafft hat, weiß ich jetzt nicht genau, ob das wirklich...
Aber der hat ja nicht ganz... Ja, der hat...
Doch. Das ist es ja eben. Der ist zurückgekommen und hat eine brutale Rückrunde gespielt für IB. Also weißt du, ja, für das eigentlich nie gespielt hat, hat er wie viel, was? Er hat 18 Spiele für IB gemacht und 11 Goal geschossen in der Rückrunde letztes Jahr. Nachdem er eigentlich wirklich nicht viel gespielt hat, bei Norwich, das glaube ich. Also ich würde mal sagen, der hat das schon verdient. Also das Team im Jahr muss der Fasnacht drin sein.
Also, der tut wieder die Giusto aus. Fasi läuft häufig auch ein junger Bradar, wo er halt dort steht und sich nur noch über die Linie schiebt, ein einfach ausdrückt. Da bin ich bei dir.
Ein Jahr als offensiver Mittelfeldspieler mit 22 Goal und 5 Vorlagen in der Super League mit ungefähr 30 Einsätzen, ich würde mal sagen.
Ich verstehe.
Das ist definitiv. Aber ja, wir haben beide... Ich tue das schockieren für den Thuner in Beinen, weil er halt auch nur ein halbes Jahr gut war.
Gut. Nationalmannschaften haben wir 4 Kategorien, Männer und Frauen. Fangen wir an mit den Noten. Wir verteilen Noten, juhu. Männerteam und Frauenteam, ich fange an. Den Männern gebe ich es 5, weil sie es gut gemacht haben und sich souverän für die WM qualifiziert haben und aus der Krise gefunden haben. Den Frauen gebe ich es 4. Sportlich. Natürlich eine Riesengeschichte, aber sie haben mit sehr wenig Ertrag. Haben sie die EM-Vorrunde überstanden. Sehr schlechte Testspiele gehabt, komische Stimmung zu dem, wo darum 4, maximal 4,5.
Ich habe bei den Mann gebe ich ein 5,5. Und zwar, ich sehe das 5. Aber ich habe jetzt gefunden, viel besser hätte es ja nicht machen das Jahr. Also weißt du, sie haben gar keine Chance gehabt, um es noch besser zu machen. Es ist nicht so gewesen, dass sie... im Testspiel vielleicht mal noch einen sehr guten Gegner können organisieren. Aber so grundsätzlich haben sie sich so gut durchgespielt, völlig unerwartet gewesen nach dem letzten Jahr, nach dem 2024, also zumindest nach dem Herbst 2024. Es ist ja nicht so gewesen, dass 2024 nicht auch gut gewesen wäre. Damals 5,5. Und bei den Frauen bin ich ein bisschen kulanter als du, aber aus dem gleichen Grund bin ich auf 4,5. ich auch gefunden, eben, wir haben eine riesige Euphorie entfacht. Die hat aber nicht nur die Nazi entfacht, sondern auch allgemein das ganze Turnier, die EM.
Genau.
Das war ein bisschen gewesen. Und aus dieser Gruppe wäre einfach mehr möglich gewesen. Ich bin immer der Meinung, du hättest nicht, wenn du gegen Norwegen gewinnst, spielst du nicht gegen Spanien der Viertelfinale, sondern bist vielleicht auf einmal schon im Halbfinale. Es wäre möglich gewesen. Ich weiß, es kann nicht mehr, wer Norwegen kann, aber ich glaube, wir haben genug darüber geredet, genau, dass es möglich gewesen wäre. Und dann haben sie Italien echt gehabt, vielleicht Italien. Und dann wären wir noch, dann würden wir natürlich um eine 5,5 reden, oder? Aber so finde ich, hat man sich vergeben. Und deshalb nur ein 4,5.
Ja, auch das Theater, aber klar, da können Spielerinnen nicht dafür.
Ja,
genau. Gut, Nationalspieler, Nationalspielerin des Jahres. Du bist dran.
Geraldine Reuteler. Für mich auch unfassbar gute Fußballerin. Wirklich macht sehr viel Spaß, da zum Zuschauen. Weil sie alles kann eigentlich. Und ja, ich mache so eine einfache Wahl, den Granit rausheben. Ich bin so grosser Granit-Xhaka-Fan und ja. Ist für mich sinnbildlich, wenn sie ihm läuft, läuft die Nationalmannschaft.
Ich würde mich nicht als Fan von Granit bezeichnen, aber unbestritten, Riesenfigur, Riesenjahr, Riesentyp, sensationell. Keine Diskussion, Granit Xhaka, Embolo noch so ein bisschen. Hat Stimmen, hat Gedanken erhalten. Bei den Frauen, Reuteler, Welti, sie obvious. Lia hat auch mit Verletzung und so, die hat es super gemacht, das Team auf die Schulter genommen. Die Reuteler ist ja, glaube ich, dreimal Spielerin des Spiels gewesen.
Ja, ich glaube schon, ja.
Hast du genug gewürdigt im Sommer, wo du näher dran bist im Frauenfußball und ihre Bedeutung? Läuft vielleicht ein bisschen freulermässig, läuft ein bisschen unter dem Radar von vielen, wo sie halt so ein bisschen einfach im Mittelfeld. Stimmt, oder?
Ja.
Ja, meine Nationalspieler vom Jahr wirst du jetzt sagen, aufjohlen. Sydney Schettenleib. ja. Ganz einfach, wo sie unglaubliches Potenzial hat, wo sie die grösste Schweizer Spielerin von Geschichte kann werden kann, wo sie für viele Mädchen ein unglaubliches Vorbild ist in unserem Land, wo sie in Dimensionen vorstößt, nicht nur vom Club her, FC Barcelona, sondern auch vom Medienvertrag, von Weltschuhfirmen, die sie unter Vertrag nehmen, wo einfach das zählt für mich auch. Der rein sportlich ist es für mich schwierig, im Frauenfußball als Kompetenzurteil abzugeben. Sie ist als Figur, wenn ich das so. Du hast nicht despektierlich gemeint, aus Figur ist sie einfach sehr, sehr gross.
Ja.
Du kommst nicht, dann auch noch auf sie zu reden.
Nicht umsonst mittlerweile auch mit einem Unvertrag ausgerüstet.
Genau.
Das haben nicht viele so einen persönlichen Vertrag mit mir so einem Ausrüsten. Deshalb, ich finde die Wahl legitim, bei mir kommen wir aber noch dazu. Die nächste wäre Aufsteigerin vom Jahr, Männer und Frauen.
Also, Manzambi, weil Riesenspieler, weil Weltkarriere vor wie?
Sticht. Also, ich habe das Gleiche. Sticht. Aha.
Und bei den Frauen ist schwierig für mich, muss ich ehrlich zugeben. Habe ich auch Sydney Schettenleib genommen, schlecht, wo vor einem Jahr noch gar nicht über sie geredet hätten hier. Aber du willst wahrscheinlich jetzt eine kompetentere Wahl treffen.
Also, es ist eine relativ einfache Antwort, finde ich. Und das ist Riola Cemaili. Wie gesagt, Repo haben wir mit ihr. Sie hat schon mehrere Turniere verpasst, obwohl sie super, super Talent hat. Also ganz viel, ganz grosses Talent ist. Schaffst du an die EM und wird zur Heldin, indem sie Nazi in Viertelfinale schießt in den letzten Minuten. Deshalb, durch das ist sie für mich ganz gerade aufsteigend vom Jahr.
Enttäuschung des Jahres?
bin ich wieder dran?
Ja.
Also, ich fange mal bei den Frauen an. Und ich finde, wir haben so Noten nicht so gut gegeben, aber ich habe zu wenig, finde ich, zu wenig die Liga und alles verfolgt, um dort kompetent, wirklich ganz kompetente Antwort zu geben. Aber ich habe mich nur auf die EM fokussiert und ich nehme Sydney Schettenleib. Und zwar, jetzt muss ich das noch erwähnen, ich meine, ihren Weg, unglaublich, bei Barcelona spielt sie, sie kommt immer wieder zu Einsatz. Seine Frau ist 18. Unfassbar. Aber ich habe gefunden, an der EM hat sie einfach ein bisschen zu viel wollen. Sie ist so ein bisschen wahrscheinlich ist sie auch einfach immer die gewesen, die doppelt worden ist. Das ist natürlich auch noch schwierig, oder, um das zu sagen. Aber ich habe gefunden, sie hat ein bisschen zu viel wollen. Und hat ihren Einfluss, den sie kann haben, wenn sie ganz normal spielt, wie sie nachher übrigens auch in anderen Spielen gemacht hat, nach der EM, hat sie nicht so auf den Platz gebracht. Das Ganze nicht auf den Platz gebracht. Deshalb war es für mich ein bisschen enttäuschend. Aber das auch mehr so im, ja, ich finde, eine sehr gute, positive Enttäuschung.
Männer?
Oh, ja, dort habe ich. Dort habe ich die Ashari genommen. Und zwar, ja, also, wie lange reden wir schon über die Ashari? Schon sehr lang. Und ja, er war verletzt. Aber irgendwie haben wir immer noch die Nazi noch nicht gespürt und deshalb habe ich die Ashari genommen.
Gut, bei mir, bei den Frauen, ist es wirklich schwierig. Einerseits fehlt mir ein bisschen die Expertise, andererseits finde ich es recht anmassend, beim Frauenfußball von Enttäuschungen zu reden. Ich weiss, die Rubrik heisst so. Aber du hast es eigentlich noch gut gelöst und ich gehe auch diesen Weg. Ich sage, ich hätte jetzt vor einer Lia Welti, ich weiss, man hat im Nachhinein erfahren, dass sie gehandicapiert war, für angeschlagen, noch fast mehr erwartet, auf dem Rasen rein, wenn man die Matchen zugeschaut hat. Aber eben, sie hat das Team auf die Schulter genommen, sie hat gebissen, sie hat gespielt, obwohl sie vielleicht nicht hätte spielen sollen. Und bescheidenheit bin ich natürlich bei dir. Was man so gehört und erwartet hat, ist schlussendlich fast ein bisschen zu wenig gekommen. Aber sie ist noch so jung. Darum hast du die positive Enttäuschung, gefällt mir eigentlich noch als Formulierung. Weiter möchte ich nicht gehen. Man kann ja nicht irgendeine Goalie-Frau nehmen, die, ja, die sind vielleicht einfach nicht, da hat man gar nicht mehr erwartet, kann ich mal davon aus. Und die haben mich schon nicht restlos überzeugt, muss ich sagen. Aber
ja, ja. Finde ich aber auch legitim, ja.
Und bei den Männern bin ich Okafor, die Frage ist, ob der überhaupt noch Nationalspieler ist.
Hey, das war übrigens meine Notiz, zählt Okafor Fragezeichen. Kann ich zuerst wieder fragen, habe mich aber dann für die Ashari entschieden.
Ja, und was ich aber noch habe, ich werde wirklich noch schnell etwas ausführen. Meine Murat Yakin hat ein gutes Jahr gehabt, aber er hat schon gewisse Sachen immer noch nicht geschafft. Dass der Abdullah oder Haidari nicht für die Schweiz spielen, haben wir x-mal diskutiert, hat man vielleicht mindestens beim einen besser können lösen. Dass ein Zakaria und ein Yashari logisch auch immer wieder verletzungsbedingt immer noch, trotz ihrem unglaublichen Potenzial, keine Rolle spielen oder keine wichtige Rolle spielen, finde ich ein Versäumnis vom Murat. Aber es liegt auch an den Spielern selber, wo, wenn sie die Chance haben bekommen, gut, Yashari hat wirklich noch nicht gross bekommen. Aber es ist schon so, die zwei müssten eigentlich, wenn die Schweiz ganz, ganz gross denken, dazu nächste Woche sicher mehr eine Rolle spielen. Und an dieser Stelle ein Hinweis, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, hören den Podcast in zwei Teilen. Jetzt gehen wir dann zum Auslandfußball. Und dann, wir sind schon recht lange unterwegs.
Oh ja, wir sind sehr lange unterwegs. Ja.
Aber eben, entweder machst du zwei Teile, das kannst du ja ad hoc entscheiden. Strahlen wir sie so aus oder einfach in zwei Teilen hören. Es könnte ein bisschen abschreckend sein, die Länge. Aber gehen wir direkt zum Auslandfußball. Machst du noch?
Schau, wir machen es genau so. Heute, am 31. Dezember, kommt Teil Schweiz raus und am 1. Januar, am Morgen früh, auf den Silvesterkanal, bringen wir den Teil 2 raus. Dann würde ich doch sagen, tun wir doch diese Folge abrappen und wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern einen ganz guten Rutsch ins 2026.
Leck, sind wir spontan. Coole Idee, ja, feiern gut, geniessen es, trinken nicht viel, festet hat. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.